Ich grüße euch an diesem Karfreitag am 15.04.2022. Es ist ein ganz besonderer Tag. Auch für mich, ich weiß es nicht, warum mir dieser Tag immer als Prediger zufällt, zu predigen. Gefühlt predige ich am Karfreitag jedes zweite Jahr. Ich habe mal mein Archiv aufgemacht und tatsächlich, ich habe da fast immer wieder Karfreitag war ich dran. Und interessanterweise ist es ja auch so, jedes Mal, wenn ich diese Texte lese und jedes Mal, wenn ich mich da reindenke, und das gelingt mir immer sehr, sehr gut, wenn ich so Texte lese und mich reindenke, dann entstehen in meinem Kopf Bilder. Einfach Bilder, die real vor meinen Augen sind, und ich fange an, das so richtig anzufühlen, was da so abgegangen ist. Und das ist jedes Mal, wenn ich diese Texte lese, entdecke ich neue Facetten. Neue Facetten der Gnade Gottes und der Liebe Gottes, aber auch den Abgrund, in dem wir stecken oder gesteckt haben. Wenn wir heute in die Welt schauen, da fällt mir ein folgendes Beispiel ein. Ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt. Ein Missionar aus Afrika war mit einem schwarzen Einheimischen unterwegs gewesen, und dann mussten sie da irgendwo übernachten, und plötzlich schreien da Hühner im Hühnerstall. Der Einheimische denkt nicht lange nach, nimmt eine Axt, geht raus, der wusste schon Bescheid, was da los ist, rennt in diesen Hühnerstall, reißt die Tür auf und schlägt zu. Und macht die Tür wieder ganz schnell zu. Was war da los? Da ist eine Python-Schlange reingegangen. Und die Hühner wussten das, dass die jetzt alle gefressen werden. Deswegen hat er versucht, seine Hühner zu retten, hat er der Python-Schlange den Kopf abgeschlagen. Und wer Schlangen kennt, wer mal damit zu tun hat, weiß, dass die Schlange, selbst wenn ihr der Kopf abgeschlagen hat, sie so viel Kraft in sich, dass sie alles kurz und klein schlägt. Die tobt einfach. Habe ich persönlich selber miterlebt und gesehen. Und diese Python-Schlange, das ist ja eine richtig große Schlange. Und die hat in ihrer letzten Kraft diesen Hühnerstall kurz und klein geschlagen. Und wenn ich das so sehe, was in der Welt im Moment gerade passiert, also auch die letzten Jahre, aber auch was auf uns zukommt, dann kann ich das nur sagen, dass der Teufel, dem der Kopf abgeschlagen ist, gerade jetzt mit aller Macht, mit allem, was er hat in der letzten Zeit, alles kaputt schlagen will, was geht. Und jeden kaputt machen. Wir werden belogen und belogen und belogen. Uns werden Wahrheiten, Unwahrheiten, Teilwahrheiten präsentiert, nur damit wir vom Kurs abkommen. Und deswegen sage ich, es ist gut, dass wir einen Karfreitag haben. Karfreitag bedeutet ja nichts anderes als, ja, kommt von dem Wort Kara, also Trauer, Wehklagen, also, und da habe ich mal nachgeschaut, was bedeutet das mal in einer anderen Sprache. In Englisch heißt das zum Beispiel Good Friday. Ey, das gefällt mir besser als Karfreitag. Es ist ein guter Tag. In russischer Sprache klingt das ähnlich, es ist ein heiliger Tag. Deswegen ist das ein guter Tag für uns. Es ist ein sehr guter Tag. Mein Thema heute ist, ja, Karfreitag, ne? Aber wenn ich jetzt hierher schaue, da steht, es ist. Ja, was ist? Wir haben in der Einleitung gehört, beziehungsweise auch in der Vorlesung, es ist vollbracht. Und ich habe eine andere Ansage und sage, es ist nicht 5:05, es ist 5:05. Also wenn wir über eine Zukunft reden, ja, und sagen, es kommt immer näher und immer näher und immer näher, das ist 5:12, dann heißt das 5:12. Und dann ist es irgendwann mal 12, dann ist Ende. Aber ich sage, es ist 11:55. Und das wollen wir jetzt auflösen. Warum? Ich lese uns zwei Stellen aus Johannes 19, die haben wir gehört, aber ich lese die jetzt nochmal. Als nun die Kriegsknechte, Vers 23 und 24, als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile für jeden Kriegsknecht ein Teil. Und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lass uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde. Die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Dann lese ich ab Vers 28. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nur ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn auf ein Ysop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Eine kurze Bemerkung zu Vers 23 und 24. Hier lesen wir von einem Gewand, um den es gezockt wurde, gewebt aus einem Stück. Wenn wir das Alte Testament lesen, da musste der Hohepriester, wenn er in das Allerheiligste reinging, nur ein leinenes Gewand anhaben, was nicht genäht war. Und wenn wir diese Passionsgeschichte mal genau lesen, und als Jesus befragt wurde von den hohen Priester und als er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, zerriss der Hohepriester das Gewand. Das durfte er nicht. Und hier lesen wir von einem heilen Gewand, was heilig geblieben ist. Also der alte Priester, den gab es nicht mehr. Jetzt haben wir einen neuen Priester. So viel dazu einmal. Und was ich noch bemerken möchte, Jesus sagt, denkt an diesen Tag, an diesen Karfreitag. Denkt bitte daran, was ich hier durchlitten habe. Und das werden wir heute nach der Predigt auch tun. Am Karfreitag wurde einer der großen Kämpfe ausgetragen. Einer der größten Kämpfe ausgetragen. Ein Kampf um Leben und Tod, und zwar um den ewigen Tod. Dieser Kampf hat Himmel und Erde erschüttert. Man hört immer wieder von Krieg, von Kämpfen. Es werden Teile der Erde erschüttert, zu Schutt und Asche gemacht. Aber hier ist ein Kampf, wo nicht nur die Erde erschüttert wird, auch der Himmel. Es gab in diesem Kampf auch einen Sieger, obwohl alle dachten, dass er der Verlierer ist. Wenn wir Jesaja 53 lesen, in Jesaja 53 wird prophetiert, wir aber dachten, dass der von Gott geschlagen wird, dass Gott ihn verurteilt. Aber er hat unsere Schuld getragen, unsere Krankheit getragen. Und deswegen alle dachten, er ist der Verlierer. Dem Teufel war hier eine Falle gestellt. Der Teufel verlangt einen Preis. Und dieser Preis ist Blut, Leben. Und zwar von einem unbefleckten und unsündigen Menschen. Jesus trug den Sieg davon, obwohl alle dachten, er verliert. Und dieser Sieg hat Ewigkeitsbedeutung. Wir kennen viele Siege, viele Errungenschaften. Eine jagt die andere. Wenn man heute so ein bisschen Nachrichten hört, dann über den Krieg, ich möchte darüber eigentlich nicht viel reden oder gar nicht reden. Aber man liest und hört, ja, da wurde wieder irgendwas abgeschossen, da wurde wieder was abgeschossen und hier wieder was abgeschossen. Und wir marschieren weiter und wir tun und wir haben Erfolg. Im Jahre 1957, als der erste Sputnik in den All geschossen wurde, was da die ganze Welt gejubelt hat. Ja, wir haben was erreicht. 1969 wurde die erste Mondlandung verkündet. Und so weiter und so weiter. Diese Errungenschaften, die nehmen kein Ende hier auf der Erde. Letztes Jahr im Frühjahr wurde uns verkündet mit der Corona, ja, jetzt haben wir endlich mal einen Wirkstoff, was uns alle retten wird. Und nun stellen wir fest, der rettet nicht für immer. Aber was für ein Sieg war vor 2000 Jahren. Ein Mensch wurde gekreuzigt, er stirbt am Kreuz. Wie viele, viele andere Menschen auch. Es wurden so viele Menschen gekreuzigt zur damaligen Zeit. Die Römer, bei den Römern war die Strafe, die Kreuzigung die Nummer eins. Die haben das so perfektioniert, die hatten das so drauf gehabt, diese Kreuzigungen zu vollbringen. Aber niemand war so misshandelt wie Jesus. Und niemand hat vor dem Tod gesagt, es ist vollbracht. In Englisch heißt das, it is finished. Es ist Ende. Ich habe das Ziel erreicht. Das Ziel ist erreicht. Und Jesus ruft an dem Kreuz das griechische Wort Tetelestai aus. Tetelestai ist ein griechisches Wort und bedeutet so viel wie, es ist bezahlt. Da gab es sogar einen Stempel für. Und jeder, der ein Gefangener, der seine Schuld abgesessen hat und entlassen wurde, hat da ein Dokument bekommen, wo Tetelestai drauf stand. Ein Geschäftsmann, wenn er ein Geschäft abgewickelt hat und seine Ware bezahlt wurde, hat er einen Stempel und abgestempelt, es ist voll bezahlt. Ein General, der vom Krieg kam und seine Feinde besiegt hat, kam zu seinem Kaiser und hat gesagt, Tetelestai, es ist erledigt, ich habe gesiegt. Ich habe den Sieg eingefahren. Auftrag erfüllt, der Feind ist besiegt. Seit 1972 wird immer wieder jedes Jahr das Wort des Jahres erwählt. Ich meine, ich würde dieses Wort Tetelestai zum Wort des Jahrtausends ausrufen. Einen größeren Sieg gab es nicht. Eine größere Summe wurde nicht bezahlt und wird auch nie wieder bezahlt werden. Nur was hat das Ganze alles mit uns zu tun? Warum hören wir uns diese Geschichte hier an? Wir drängeln hier so einige Fragen auf. Das sind insgesamt jetzt 5 Fragen, die ich hier stelle. Wer ist derjenige, der das bezahlt? Was wurde bezahlt? Wer ist der Feind und womit wurde bezahlt und wofür wurde bezahlt? Eins vorweg, dieser Siegesruf auf dem Kreuz, es ist vollbracht oder Tetelestai, war kein Jammerausruf. Es war ein Siegesausruf. Kein General kam zu seinem Kaiser und hat den Kopf geneigt und gesagt, ich habe mal eben gesiegt. Nein, er wurde auf dem Wagen vorgefahren und er hat es ausgerufen. ganz laut, so wie Jesus es am Kreuz getan hat. Um das Ganze zu verstehen, müssen wir einmal ganz am Anfang der Bibel lesen, was da geschehen ist. Der Mensch hat sich von Gott distanziert. Gott setzt den Menschen im Paradies und er tut etwas und distanziert sich von Gott. Und seitdem lebt der Mensch in einer Distanz von Gott. Diese Distanz kann der Mensch nicht selber überwinden. Geht nicht. Um das Ganze jetzt noch einmal besser zu verstehen, das, was wir hier an Johannes gelesen haben, zeigt doch, wie weit wir von Gott weg sind. Ich werde jetzt ein paar Beispiele nennen aus diesem Text und sagen und zeigen, dass der Mensch sich so infiziert hat, dass er nie wieder selbst da rauskommt. Niemals. Und wenn wir jetzt in die Welt schauen und sehen, was da passiert, dann können wir nur sagen, das ist die Distanz von Gott. Der Mensch hat sich distanziert von Gott, deswegen passiert das alles. Und je weiter der Mensch weg ist, umso grausamer wird er. Und Gott weiß es, weil wir uns nicht selbst, oder ja, wir können uns nicht selbst erlösen, sagt Gott, okay, ich komme dir entgegen. Die Vorbereitungen zu diesem Tag laufen circa 4000 Jahre. Es wird vieles vorbereitet durch die Propheten. Es wird vieles versucht. Und der Mensch distanziert sich immer weiter und immer weiter und tut immer mehr und immer mehr. Ich habe jetzt die letzte Woche das Buch Richter komplett gelesen. Und da wird ja uns beschrieben, so, wenn dem Mensch ganz schlecht geht, dann ruft er wieder, dann hilft Gott. Und dann, wenn es ihm wieder besser geht, fällt er wieder zurück und macht noch schlimmere Sachen. Die Distanz von Gott macht uns kaputt. Der Mensch ist gefangen. Es ist eine totale Ausgangssperre für den Mensch. Der darf nicht zu Gott. Er darf nicht in die Nähe Gottes kommen. Denn der Mensch ist unheilbar krank. Wir kennen die Geschichte aus dem Neuen Testament, dass die Aussätzigen, oder auch im Alten Testament lesen wir, dass die aussätzigen Menschen, die mussten in einen, die wurden gefangen, die waren eingesperrt, die durften nicht in der Stadt, die durften nicht rausgehen, die wurden da nur vor Ort versorgt. Und genau so ist der Mensch in der Welt, der ist im Aussatz, der darf sich nicht Gott nähern, weil Sünde da ist. Und Gott und Sünde vertragen sich nicht. Und ich sage nochmal, der Feind tut natürlich alles, damit der Mensch dieses Heilmittel nicht bekommt. Der Feind hat alle Wegweiser, die zum Verdammnis sind, weggenommen. Die Menschen laufen blind in die Verdammnis. Und er verfinstert auch den Menschen die Augen für das Heilmittel. Da müssen wir uns im Klaren sein. Er verblendet uns mit Teilwahrheit, mit Lügen. Dass der Feind alles tut und in der Lage ist, Grausamkeiten zu machen, lesen wir in dem Buch Hiob. Da wird uns illustriert, wie grausam der Feind sein kann. Gott sagt, als der Teufel zu Gott kam und Gott fragt ihn, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Sagt er, ja, habe ich gesehen. Und was hältst du von ihm? Da sagt der Teufel, na klar, wenn du deine Hände über ihn hältst, geht's ihm gut. Da sagt Gott, okay, hier hast du den Hiob. Mach mit ihm, was du willst. Aber lass sein Leben oder lass ihn am Leben. Und da sehen wir, was der Teufel in der Lage ist zu machen. Der hat den Hiob ruiniert innerhalb von kurzer Zeit. Komplett. Und da sehen wir die gesamte Hässlichkeit des Teufels. Egal wie schön der uns vorgaukelt, egal wie gut er uns erzählt, egal was er uns verspricht, das Ende ist immer die Hölle. Und das sagt er uns nicht. An Jesus am Karfreitag sehen wir noch mehr Hässlichkeit des Teufels. Peitschen, Dornenkrone, Kreuzigung. Ein kurzer Blick, was unter dem Kreuz passiert. Wir haben im Vers 23, und jetzt möchte ich mal ganz kurze Beispiele nennen, wie hässlich das alles sein kann oder wie grausam das alles sein kann. Vers 23 und 24 haben wir gelesen. Jesus wurde gekreuzigt. Meine, die Römer, die haben es drauf gehabt. Die haben sogar die Menschen, wenn sie die gekreuzigt haben, die Beine etwas angewinkelt. So konnten die Gekreuzigten sich abstützen und ein bisschen Luft holen. Und somit haben sie den Todespunkt etwas hinausgezögert. Das heißt, der Mensch musste sich länger quälen. Es wäre ja einfach, ihn zu erstechen, dann wäre er tot. Nein, die haben ihn gequält. Davor haben sie den Jesus in Jerusalem hin und her gejagt. Ich habe mir mal die Karte, die alte Karte von Jerusalem angeguckt und habe geguckt, wo Pilatus sitzt, wo der Herodes sitzt und wo der Richter sitzt und wo Golgatha ist. Und er wurde in der Nacht hin und her gejagt. Der hat Kilometer weit nachts gefoltert. Gegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Blut er verloren hat. Der wurde gegeißelt und er musste in Jerusalem hin und her laufen von einem zum anderen und sich alles anhören. Und dann wurde er auf diese Art und Weise gekreuzigt. Und nun hängen sie da. Qualvoll, blutet. Ich weiß es nicht, was da im Kopf alles vorgeht. Also physisch konnte Jesus sich nicht mehr wehren. Er war angenagelt, da ging nichts mehr. Absolut nichts mehr. Da leiden sie Durst. Und die Römer, die sitzen unterm Kreuz und zocken. Die zocken um die Kleider. Wenn wir das so ein bisschen überlegen, es ist doch grausam. Die haben einen Job erledigt. Die sitzen und zocken. Passiert das uns auch mal so, dass wir grausam sein können und einfach zocken? Nächste Grausamkeit, die ist mir jetzt die Tage so ein bisschen bewusst geworden. Die geben ihm, als er ruft mir, ich durste oder ich möchte trinken, da lesen wir, da stand ein Gefäß mit Essig. Da war ein Schwamm drin. So, dann trinken sie diesen Schwamm und geben ihm das zu trinken. Wissen Sie, was das für ein Gefäß war? Und was da drin war? Essig mit Galle vermischt. Okay. Manchmal hat man das genommen, um die Menschen etwas betäuben. Das hat den Tod nochmal hinausgezögert, damit der Mensch sich noch mehr quält. Aber noch perverser, dieses Gefäß und dieses Essig, was da drin war, haben die Römer benutzt, um ihre Hände zu desinfizieren. Wenn sie auf Toilette gegangen sind, haben sie da die Hände gewaschen. Wenn sie jemand gekreuzigt haben oder hingerichtet haben, haben sie blutige Hände gehabt, haben sie da drin gewaschen und desinfiziert. Ihre Schwerter, wenn sie jemand umgebracht haben, haben sie diesen Schwamm genommen und das Schwert sauber gemacht. Und genau das geben sie Jesus zum Trinken. Wie pervers. Eine weitere Geschichte oder Beispiel. Als er schon am Kreuz hing, da gingen viele Juden vorbei. Pharisäer, Schriftgelehrte. und haben gesagt und haben gelästert, guck mal, da hat sich das erfüllt, was wir schon immer gesagt haben. Jetzt hat er das endlich mal kapiert, der hängt jetzt endlich mal am Kreuz. Und haben gelästert und gesagt, du hast so vielen Menschen geholfen, helf dir selber und komm runter vom Kreuz. Wisst ihr was, wenn ich Jesus wäre, ich glaube, ich wäre runtergekommen. Ich würde da jeden kurz und klein schlagen. Aber Jesus blieb hängen, damit wir leben. Okay, das waren Feinde. Aber was ist mit den Freunden? Wo sind diese Freunde? Wo sind diese Menschen, die sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, was da passiert. Es gab keinen. Wo sind die Geheilten? Es gab keinen. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Und das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Ich bin gestern auf einer Reise gewesen, aber nach Hause fahren ging mir so vieles durch den Kopf. Und ich habe gerade diese Feinde genommen, diese Juden, die da gelästert haben und übertragen auf uns, auf die Jünger. Wo waren die Jünger? Was haben die Jünger in dem Moment gedacht? Und die Jünger haben vielleicht das nicht in dieser lästerlichen Art ausgesprochen, aber gedacht haben sie vermutlich das Gleiche. Die haben wahrscheinlich gedacht, Jesus, wir sind die 3 Jahre mit dir gewesen, wir sind mit dir hin und her gegangen. Du hast so viele Wunder gemacht. So, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt tu doch endlich mal ein Wunder und komm runter. Lass uns hier nicht alleine. Die haben es nicht verstanden. Und Jesus bleibt hängen. Und dann lesen wir ja von den Emmaus-Jüngern später, und wir haben gedacht, dass er derjenige ist, der uns rettet. Verstehen wir, was die gedacht haben? Freunde von Jesus. Ist das bei uns nicht auch oft so, dass wir sagen, Jesus, jetzt ist der Zeitpunkt, tu doch endlich mal was. Der Kreuzestod war grausam. Nur hier hat sich der Satan auch etwas vergriffen. Kurze Anmerkung, diesen Kampf, ich komme zum Kampf zurück, diesen Kampf kann nur einer führen. Und zwar, im Alten Testament wurde ein Lamm verlangt als Opfer, was makellos war, was schön war, was jung war. Das wurde geopfert. Und hier sehen wir einen, der in diesen Kampf geht, der makellos war, der schön war. Und diesen Preis konnte auch nur einer bezahlen. Und zwar Jesus. Ich komme zu meinen 5 Fragen, die will ich ganz kurz beantworten. Und dann will ich auch mein Thema auflösen. Es ist 11:55. Wer bezahlt? Jesus bezahlt. Das makellose Lamm. Was wurde da besiegt oder was wurde da bezahlt? Die Distanz zwischen Mensch und Gott wurde bezahlt. Der Mensch hat eine Schuld aufgehäuft, die er nicht zahlen kann. Und diese Schuld hat Jesus bezahlt. Die Sünde wurde bezahlt. Und die Trennung von Gott wurde überbrückt. Da sind wir bei Frage 3. Wer wurde besiegt? Der Teufel wurde besiegt. Die Sünde wurde besiegt. Der Tod wurde besiegt. Das lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 8, in Römer 6, Vers 23. Womit wurde bezahlt? Das lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 24 und 25. Es wurde ein Lösegeld vereinbart. Und das ist das Blut des Lammes, des Unschuldigen. Warum wurde bezahlt und gekämpft? Weil Gott will, dass wir wieder in seine Nähe kommen. Weil Gott will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und nicht weiter in der Trennung leben, weil er uns liebt, weil er barmherzig ist, weil er gnädig ist. Deswegen wurde niemand anders beauftragt als sein Sohn, der diese Rechnung bezahlt und diesen Krieg führen kann bis ans Ende. Der Zaun ist abgerissen, der Vorhang im Tempel ist zerrissen, weil vorher im Alten Testament durfte niemand außer den hohen Priester in dieses Allerheiligste reingehen, weil da sich Gott hinter verbarg. Und nun ist er zerrissen. Gott ist nicht mehr da. Gott ist im Herz. Gott will uns fähig machen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Uns vor der Verdammnis zu retten. Mit diesem Sieg wurde der Tod besiegt. Und das nicht nur für einen Mensch, nicht für ein Volk, nicht für eine Generation, sondern für immer. Und für alle Menschen auf dieser Erde, auch für die, die noch geboren werden. Und für die Sünden, die wir noch machen werden. Dafür hat Jesus bezahlt. Es ist vollbracht. Jesus hat diesen Sieg eingefahren. Tetelestai, es ist voll bezahlt. Und deswegen ist es nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Es ist alles gemacht. Du musst nichts mehr dafür tun. Du musst nur zu Jesus kommen. Und wenn du das verstanden hast, dann komm zu Jesus. Und wenn du denkst, dass deine Sünde, deine Not, dein Elend so groß ist, und dann sagst du, es gibt... Ja, meine Not ist einfach zu groß für den Gott. Es gibt keinen Gott, der mir helfen kann. Dann sage ich dir Folgendes. Jesus ist in den aller tiefsten Abgrund gegangen. In dem Moment, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Befand sich Jesus in der Hölle. In dem Moment hat er genau die Trennung von Gott erlebt. Und er hat das verstanden, was das heißt, von Gott getrennt zu sein. Und er war in den tiefsten Abgrund gegangen, wo du gar nicht hinkommen kannst. Deswegen kann er dich da rausholen. Egal, wie viel Not und Elend du hast. Er holt dich raus, weil es 5 nach 12 ist. Gott segne euch. Amen.